Die heutige Folge Unternehmer in der Zukunft führt uns nach Österreich zu Ida Lindner und Simon Mund. Die sind beide bei dem Werkzeughersteller Walter und haben in der Folge, finde ich, sehr interessant erzählt, wie das Unternehmen sich verändert hat. Vorher war es ein reines B2B2C-Unternehmen, das nur an Großhändler vertrieben hat. Jetzt gibt es eben auch ein Direct-to-Consumer-Geschäft. Wie man so ein Unternehmen dann so ein bisschen verändert und da so einen ganz neuen Zweig aufbaut, haben Ida und Simon sehr schön erzählt. Die Folge ist aber auch ein Plädoyer für die Ausbildung zur E-Commerce-Kauffrau oder zum E-Commerce-Kaufmann. Denn die beiden sind noch richtig jung und haben trotzdem total viel Verantwortung, sind eben in diese Rollen gekommen, weil sie beide diese Ausbildung gemacht haben und sehr früh ja, sich für E-Commerce-Themen interessiert haben, da gutes Wissen aufgebaut haben. Also auch eine kleine Karriereempfehlung für junge Hörerinnen und Hörer dieser Podcast heute. In dem Sinne direkt rein in die neueste Folge Unternehmer in der Zukunft mit Ida Lindner und Simon Mund von Walter.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ja, ich denke, also so die grundlegenden Prozesse waren schon da. Also auch eben Lager war vorhanden, Packstationen sind vorhanden gewesen. Die hat man natürlich in der Hinsicht ein bisschen verändern müssen, gar keine Frage. Customer Service Tätigkeiten hat es zum Teil vorher auch schon gegeben. Da musste man dann auch einfach gucken, wie erweitert sich das Ganze und wo knüpft man an, dass man aufstockt und die diversen Abteilungen erweitert. Die größte Herausforderung natürlich ist so diese Stück-für-Stück-Retouren natürlich, die was jeden Tag reinkommen. Dafür haben wir einen individuellen Prozess geschaffen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Herzlich willkommen in der nächsten Folge Unternehmer in der Zukunft. Es geht rüber mal wieder nach Österreich zu Ida und Simon. Moin ihr beiden.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Wo in Österreich erwische ich euch denn?
Wir sitzen in Salzburg.
Okay, sehr schön. Also in den, zumindest halbwegs in den Bergen, kann man glaube ich sagen. Und von dort aus betreibt ihr ein E-Commerce-Geschäft für ein Thema, das eigentlich aus dem B2B kommt, wenn ich es so im Vorgespräch richtig verstanden habe. Denn es geht um Werkzeuge.
Richtig, richtig. Unter anderem.
Okay. Ida, vielleicht magst du mal anfangen und so einen kurzen Überblick geben. Wer ist eure Firma? Wer ist euer Arbeitgeber? Und was ist deine Rolle?
Genau, also Walter sitzt in Salzburg. Wir vertreiben Werkzeuge und andere, zum Beispiel Gartengeräte, also jetzt nicht nur das reine Werkzeugbusiness, ursprünglich eben aus dem B2B. Und meine Rolle ist jetzt Digital Brand und Marketing Specialist im Bereich E-Commerce und Marketing, genau.
Und Simon, also der Arbeitgeber ist offensichtlich der gleiche, aber sag mal, was so deine Rolle bei Walter ist?
Genau, also meine Rolle liegt im E-Commerce- und Marketing-Bereich, also alles, was damit reinspielt. Ich sage, das fängt zwar immer vom klassischen Sales an, über Marketingstrategien, Social Media, aber natürlich auch Themen wie IT-Schnittstellen zählen damit rein und natürlich Analysen, wie können wir uns weiterhin am Markt positionieren und weiterentwickeln. Genau, also so relativ klassisch.
Okay, ich habe mir natürlich vorher das Unternehmen mal angeguckt und habe festgestellt, ein paar Sachen sind besonders an Walter. Das eine ist, ihr seid schon, sag mal, sehr, nicht alt, aber etabliert. Also euer Unternehmen gibt es seit über 100 Jahren, seit 1919, wenn ich es richtig verstanden habe. Und eigentlich seid ihr gar kein österreichisches Unternehmen, sondern kommt aus NRW.
Richtig, richtig, genau. Das ist 1990 gewesen, wie es eben auch in unserem Logo drin steht, vom Karl Walter, damals gegründet worden und ist dann in die 40er, also 1943, ist es dann Richtung Rödig, Salzburg gegangen und dann hat es relativ, ja, ein paar Jahre später dazu entwickelt, dass dann eben ein Teil der Rothenberger Gruppe geworden ist. Da ist Walter aktuell immer noch mit dabei.
Und hat seinen Ursprung im B2B-Geschäft, also es ging schon immer um Werkzeuge und ich sag mal verwandte Produkte, aber in der Vergangenheit war dann die Zielgruppe vor allem Handwerker und irgendwie andere Fachbetriebe?
Genau, genau. Also es ist ein reines B2B-Unternehmen gewesen und ist jetzt dann auch vor ein paar Jahren im B2C beziehungsweise dann im E-Commerce angekommen.
Okay, über die Gründe darüber wollen wir natürlich gleich sprechen. Aber sag doch mal, ich kenne das von unserem einem unserer großen Kunden bei Frontrow, ist Bosch, Bosch Power Tools vor allem. Da weiß ich, dass das Produktsortiment sich auch unterscheidet bei B2B und B2C. Es gibt da, glaube ich, Bosch Blau, die jetzt eher für Handwerker sind und dann Bosch Grün, die eher für mich als so Laienhandwerker sind, der schon mit einem Hammer und einem Nagel relativ gut ausgelastet ist. Ist das denn so, als ihr diesen Switch vollzogen habt, nicht nur B2B als Zielgruppe zu definieren, dass das auch dann nochmal andere Produkte bedeutet hat?
Ah, okay, also ich glaube, da muss ich gleich noch mal ein bisschen aufrollen. Also B2B ist in der Hinsicht der, also wir haben Zwischenhändler als Vertriebler gehabt. Also sprich, wir haben mit großen Discountern, arbeiten wir auch heute noch zusammen, denen wir eben unser Produktportfolio in großer Stückzahl weiterverkaufen. Und dann geht es eben zum Großteil auch in den stationären Handel, wo das dann weiter vertrieben wird.
An Endkunden.
Also an den Endkunden, genau. Okay. Also es geht rein, die Journey geht an den Endkunden. Und jetzt gehen wir heute, sage ich mal, auch nochmal einen Zwischenweg, dass wir auch direkt seitens Walter.
Okay, also vorher war es eigentlich B2B2C, weil am Ende an Privatpersonen ging. Und dann habt ihr also jetzt den Schritt gemacht, den ja ganz viele Unternehmen eben gehen, zu sagen, wir wollen so eine Stufe aus dem Vertrieb rausnehmen und wollen uns ein D2C, also ein Direct-to-Customer-Geschäft aufbauen.
Genau.
Das ist ja eine Situation, die man jetzt bei ganz vielen Markenherstellern so über die letzten Jahre schon beobachten konnte. Ida, vielleicht mal so aus deiner Perspektive, was sind denn so die Hauptgründe gewesen für diesen strategischen Shift und wie einfach ist denn dieser Schritt gelungen oder wo hat es dann vielleicht auch am Anfang gehakt oder hakt heute immer noch, weil das ja schon eine starke Veränderung des Geschäftsmodells ist?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wie der Simon bereits gesagt hat, dass wir mehr aus dem Großkundenbereich kamen und wie das halt immer so ist, haben wir auch natürlich Retouren gehabt, die bei uns wieder ins Lager eingehen oder einfach Produkte, die nicht verkauft wurden, schlussendlich, welche Gründe auch immer. Und irgendwann hat man sich halt überlegt, was machen wir mit diesen Produkten? Und so ist dann eigentlich das B2C bzw. der E-Commerce als solches entstanden, einfach damit man irgendwie diese Retouren verwertet. Und bei uns ist halt eben auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man diese B- und C-Ware wieder in den Kreislauf bringt und halt einfach nicht weggeworfen wird. Und als Stolpersteine gibt es natürlich einiges. Also es war zum Teil einfach so, dass gewisse Sortimente einfach sich nicht besonders gut für den E-Commerce eignen, andere aber vielleicht auch schon, und man einfach mit der Situation umgehen musste, dass man vielleicht ein eigenes Sortiment für den E-Commerce braucht, eigene Produkte für den E-Commerce bestellt, und so ist halt hin und wieder einfach diese Bestandsthematik ein Problem oder welche Produkte brauchen wir für den E-Commerce und welche vielleicht auch nicht.
Und Produkte, die jetzt für den E-Commerce nicht so gut geeignet sind, sind dann vor allen Dingen, weil sie zu groß und zu schwer sind für jetzt irgendwie den Versand? Oder warum aus eurer Sicht nicht so gut für E-Commerce geeignet?
Ja, es kommt drauf an, vielleicht sind es viel zu große oder sperrige Produkte oder es ist einfach vom Warenwert einfach oder wird vom Verkaufspreis nicht abbildbar. Oder es ist halt einfach vielleicht einfach kein Produkt, das im E-Commerce jetzt unbedingt verkauft wird, vor allem in der Preiskategorie.
Vielleicht nochmal ein bisschen anders gefragt, wenn man dann nicht nur jetzt so ganz faktisch sagt, wir brauchen auch andere Produkte, die für den E-Commerce geeignet sind, sondern wir verändern ja auch die Firma, weil sich ja auch ganz viele Prozesse verändern. Ich habe auf einmal Endkundenkontakt, ich kann Kundendaten sammeln, ich muss aber auch an Endkunden Einzelrechnungen stellen und ich verschicke nicht mehr große Paletten an B2B-Partner, sondern ich verschicke Einzelpakete und dann gibt es ein Widerrufsrecht, Retouren kommen zurück, ich brauche einen Kundenservice. Das ist ja viel mehr als nur neue Produkte, das verändert ja ein ganzes Unternehmen. Wie ist denn so eure Erfahrung, wie einfach war das denn oder wie viele Widerstände gab es da auch in der Organisation?
Ja, ich denke, also so die grundlegenden Prozesse waren schon da. Also auch eben Lager war vorhanden, Packstationen sind vorhanden gewesen. Die hat man natürlich in der Hinsicht ein bisschen verändern müssen, gar keine Frage. Customer Service Tätigkeiten hat es zum Teil vorher auch schon gegeben. Da musste man dann auch einfach gucken, wie weit oder wie erweitert sich das Ganze. Und wo knüpft man an, dass man aufstockt und die diversen Abteilungen erweitert. Die größte Herausforderung natürlich ist so diese Stück-für-Stück-Retouren natürlich, die was jeden Tag reinkommen. Dafür haben wir einen individuellen Prozess geschaffen und natürlich dann auch, sage ich mal, in diesem Kontext die Aufbereitung der Produkte natürlich, dass wir diese entweder, wenn es eine C-Ware schon benutzte Ware ist, die eben wieder aufbereiten, neu verpacken und diese wieder zurück in den Kreislauf geben, genauso wie beschädigte Verpackungen und so weiter.
Also es hat sich ja offensichtlich dann doch eine ganze Menge dadurch auch im Unternehmen verändert, plus dass ihr auch neue Sales- und Marketingkanäle ja bespielt. Wo kam denn jetzt mal bei euch persönlich das Know-how her und wie seid ihr in diese Rolle reingewachsen? Weil eigentlich hat man ja euer Profil mit dem, was ihr heute so macht und könnt, in der Vergangenheit gar nicht gebraucht. Also wie war euer Karriereweg, dass ihr in diese Rolle reingewachsen seid?
Ja, also der Simon und ich, wir haben beide die E-Commerce-Ausbildung gemacht, also die Lehre, und waren auch beide bei der UNITO, also ein Teil der Otto Group, der eben in Österreich sitzt und da eben auch die österreichischen und auch Schweizer Marken betreut. Und dort haben wir einfach die Ausbildung absolviert, wo man breites Wissen und eine große Grundlage für diesen E-Commerce bekommt und ja auch alles in-house irgendwie passiert. So kriegt man von jedem Ex ein bisschen was mit und schafft einfach die Grundlage, sodass man danach darauf aufbauen kann. Genau.
Und also ihr habt nicht in-house gelernt, sondern schon bei einem Unternehmen mit der Otto-Gruppe, die ja schon sehr stark online unterwegs ist. Wie waren denn so die ersten Schritte dann ins D2C-Geschäft? Also ist ja so ein bisschen dann auch experimentieren und gucken, was funktioniert. Auf welchen Kanälen seid ihr gestartet?
Genau, vielleicht ganz kurz, oder wie der E-Commerce, den gibt es ja bei Walter schon ein bisschen länger, auch schon vor unserer Zeit. Der E-Commerce ist in der Hinsicht, sag ich mal, gestartet, eben wie wir schon angeschnitten haben, mit den Retouren, die im ersten Schritt über eBay verkauft worden sind. Das hat sich im Laufe der Zeit dann gut entwickelt, dass die Nachfrage an B- und C-Produkten immer größer geworden ist. Diesbezüglich hat es dann auch einmal den Gedanken gegeben, wir verkaufen darüber die A-Ware. Und die A-Ware hat sich dementsprechend auch gut entwickelt und dann ist es ja vor circa 5, 6, 7 Jahren sowas in dem Dreh dann eben gekommen. Gut, wir setzen uns da auch eine gewisse IT-Struktur von der Basis dahinter, dass die Prozesse automatisiert werden, fängt an eben bei der Bestellanlage, Rechnungsgeschichten, dass die an den Endkunden versendet werden und so weiter.
Okay, und wie habt ihr dann entschieden, in welcher Reihenfolge ihr D2C-Kanäle aufschaltet?
Genau, also es hat in der Hinsicht angefangen, natürlich eBay war schon da, danach hat man sich natürlich überlegt, wer ist einer der Größten, da kommt man natürlich an Amazon nicht vorbei und wir wollten natürlich für die Marke Walter, weil wir natürlich dann auch noch andere Sachen wie die Unternehmensgeschichte teilen wollten und so weiter, ist dann eben auch zugleich der Online-Shop gekommen und dann 1, 2 Jahre später ist dann Mano Mano noch zu Walter im E-Commerce dazugekommen.
Mano muss man vielleicht sagen, für die, die es nicht kennen, ist ein Marktplatz, der ursprünglich aus Frankreich kommt und eben so einen sehr starken Schwerpunkt, sage ich mal, auf Handwerker und ähnliche Bereiche hat. Wie wichtig sind denn die unterschiedlichen Sales-Kanäle von eBay über Amazon, Mano Mano bis zum eigenen Webshop heute für euch, wenn man das mal so versucht, in Prozent auszudrücken?
Ich sag, wenn man die Amazon, eBay, Online-Shop, sind für uns relativ gleichgewichtet, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Umsatz zu tun, sondern auch die Zielgruppe, die wir da ansprechen diesbezüglich. Es gibt Artikel, die drehen sich bei Amazon extrem gut, verkaufen auf eBay oder Online-Shop überhaupt nicht, genauso andersrum. Also die Kunden fragen auch auf den einzelnen Marktplätzen diverse Sachen nach. Aber natürlich, sage ich mal, von der Produktpalette, was nachgefragt wird, ist Amazon mitunter am größten natürlich.
Aber ist ja interessant, erzähl mal vielleicht so ein paar Details und auch warum du glaubst, dass das so ist, welche Produkte auf unterschiedlichen Marktplätzen unterschiedlich gut funktionieren.
Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Geschichte von dem jeweiligen Marktplatz herkommen, beziehungsweise welche Themen natürlich gepusht werden. Ich sage, wenn man Richtung eBay schaut, steht natürlich refurbished und Nachhaltigkeit in der Hinsicht groß im Vordergrund. Dementsprechend drehen sich bei uns einige Artikel, da wo wir wirklich nur B- und C-Ware da haben, natürlich sehr, sehr gut. Das ist ein Thema, was halt Amazon noch nicht so in den Mittelpunkt gerückt hat. Das hat jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten oder schon vor einem Jahr angefangen, dass man eben auch gebraucht waren in unterschiedlichen Qualitätsstandards, wenn man es so nennen möchte, dem Kunden anbieten oder beziehungsweise dem Seller anbietet, diese zu verkaufen. Wird wahrscheinlich auch viel in der Hinsicht, dass die eBay bzw. der Marktplatz eBay auch natürlich die Anlaufstation für Tuner und im Autospektrum ist und war. Wenn ich mit Bekannten spreche oder irgendwo unterwegs bin, frage ich immer ganz gerne nach, was so die Interessen sind und wo diese Person dann auch kauft, und dann frage ich halt oft gern auch noch, was so die Hobbys sind und die Interessen diesbezüglich, und dann kommt halt relativ oft raus, dass wenn ich Ersatzteile brauche, dann gehen die Leute meistens zu eBay, und ich glaube, daraus kommt dann auch so ein bisschen die Zielgruppe dahinter.
Okay.
Wenn ich ergänzen darf zum Thema Amazon, auf Amazon sind halt vor allem Produkte sehr gefragt, wo es Kunden wichtig ist, dass sie irgendwie noch eine zweite Meinung hören. Thema Produktbewertungen, weil ja auf eBay die Produktbewertungen auf Einzelartikelbasis viel, viel geringer ins Gewicht fallen, beziehungsweise auch teilweise überhaupt nicht gemacht werden, was ja bei Amazon der Riesenunterschied ist. Dort basiert ja einfach sehr viel auf die Bewertungen, und die sind da größeres Thema, weil vielleicht auch die Zielgruppe nicht solche Experten sind, wie es jetzt vielleicht auf eBay sind.
Inzentiviert ihr das ganze Thema Bewertung auf irgendeine Art und Weise, wenn das so einen hohen Wert für euch hat? Also wie stellt ihr sicher, dass zufriedene Kunden dann idealerweise auch eine positive Bewertung abgeben?
Für uns sind die Bewertungen extrem wichtig, auch damit wir uns verbessern können. Also es ist bei uns nicht so, dass wir die Bewertungen nicht durchlesen und uns denken, na egal, wir machen das so, wie wir wollen, sondern wenn wir Bewertungen bekommen und vermehrt zu einem gewissen Thema, dann schauen wir auch, ob wir das einfach irgendwie anpassen können am Produkt oder so, und gehen da Verbesserungen ein. Und wir nutzen natürlich diverse Tools, die es eben von Amazon gibt, wie zum Beispiel, dass man aktiv Bewertungen anfordert bei gewissen Artikeln. Genau.
Wenn wir jetzt schon so drin sind in den operativen Details und Tools und Taktiken, die es da so gibt, erzählt doch mal so ein bisschen, wie ihr das Amazon-Toolset nutzt, um euer Business da aktiv zu gestalten. Also welche der Optionen im Bereich Content nutzt ihr? Wie sieht euer Advertising aus? Wie gestaltet ihr Produktlistings für euer Sortiment? Vielleicht gebt ihr da mal so einen kleinen Überblick.
Ja, also grundsätzlich fängt es bei uns beim Listing an. Wir sind aktuell auch gerade dabei, dass wir alle unsere Produkte überarbeiten und die Bilder neu machen, also mit Content, mit USPs herausarbeiten, Anwendungsbeispiele und so weiter. Dem folgt natürlich der A-Plus-Content, den wir jetzt auch bei jedem Produkt nachziehen wollen. Und dann eben die Kampagnen, die bei uns noch relativ rudimentär aufgebaut sind. Also aktuell verwenden wir hauptsächlich Sponsored Products, was aber auch immer Ressourcenthema war. Das heißt, in der Zukunft wollen wir auf jeden Fall auch Sponsored Brands und da einfach mehr in diese kreativen Formen der Ads reingehen. Genau, und ansonsten wollen wir eben auch noch den Newsletter irgendwann nutzen. Und was natürlich für uns immer ein wichtiger Hebel ist, sind die Deal Days, also Prime Days und so weiter, dass wir das immer mitnehmen als Ereignis. Ja, hilft
okay.
uns sehr.
Erzähl doch mal, wie euer Advertising, also vor allem Sponsor Products, wie groß ist euer Sortiment? Wie viele SKUs habt ihr oder ASINs?
140 roundabout.
Und ist das so eine Größe, wo ihr sagt, da können wir die Kampagnen steuern wir da jetzt noch manuell, oder habt ihr irgendwelche Bitmanager im Einsatz?
Also wir steuern es aktuell noch manuell, genau.
Okay. Und spielen für euch externe Advertising-Kanäle eine Rolle? Also irgendwie Paid Social bei Meta, Paid Search bei Google oder auch sowas wie die Amazon DSP? Oder sagt ihr, im Moment sind wir noch sehr tief im Funnel und versuchen erstmal relevantes Suchvolumen zu konvertieren?
Also wir nutzen natürlich die angesprochenen Services wie zum Beispiel SEA oder so. Nur bei uns wird es dann meistens in den Onlineshop geleitet. Also wir steuern jetzt nicht aktiv Offsite auf Amazon.
Okay, wenn man jetzt mal über die Deal Days spricht, also vor allem sind das dann ja Prime Day und Black Friday, Cyber Monday, da hast du gesagt, das spielt eine wichtige Rolle für euch. Erzählt mal so ein bisschen, wie ihr das angeht, vielleicht wie ihr das kalkuliert, was da für euch gut funktioniert oder, also wenn es so ist, auch mal, wo ihr euch mal verkalkuliert habt.
Ja, also da gibt es natürlich einige witzige oder weniger witzige Anekdoten. Also zum Beispiel letztes Jahr, der Black Friday war für uns extrem erfolgreich. Also das waren auch Umsätze und Anfragen, die wir so noch nie hatten. Also wir haben Bestellvolumen in Prozent über 300% zum Vorjahr realisieren können, was natürlich dafür gesorgt hat, dass Bestände ausgegangen sind, dass man, weil wir nur selber verschicken, also wir verwenden kein FBA. Das heißt, das Lager in-house war auch irgendwann ausgelastet, was dazu geführt hat, dass wir als E-Commerce-Abteilung gesammelt auch im Lager standen und Black-Friday-Pakete gepackt haben. Also da haben wir auf jeden Fall wieder diese ganze Kette, die da einfach dranhängt, verstanden und gesehen, was das eigentlich heißt, wenn wir bei Deal Days mitmachen, was es für Auswirkungen auf alle möglichen Abteilungen hat. Und jetzt sind wir eben daran, dass wir dann die Bestellungen und so weiter, die Mengen anpassen und da einfach besser steuern können, weil das halt für uns erstmalige Erlebnisse waren.
Und um so einen Spike an Bestellungen, wie du ihn gerade genannt hast, zu erzielen, mit was für Rabatten muss man da rangehen?
Also wir haben im Schnitt 15% gemacht bei Black Friday.
Okay. Habt ihr dann in Anführungsstrichen nur Rabatt gegeben oder habt ihr auch noch zusätzlich irgendwelche Deal-Platzierungen genutzt?
Also da war es jetzt rein nur die Deals, die wir genutzt haben über Amazon. Ich sag, wir haben noch diverse Coupons geschalten. Ja, ich sag, dann hat das eigentlich funktioniert.
Okay. Was ich im Vorgespräch gelernt habe, ist, dass ihr auch Teil seid von dem Amazon-Verkaufspartner 360-Programm. Das kennen wahrscheinlich nicht alle Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast. Deswegen erzählt doch mal so kurz, was das ist und warum ihr ein Teil davon seid, beziehungsweise was euch das auch bringt.
Wir haben die Partnerschaft beziehungsweise die Möglichkeit, an dem Programm teilzunehmen, circa vor einem Jahr gehabt. Uns persönlich war es einfach wichtig, dass wir direkte Ansprechpersonen bei Amazon haben, die wir bei etwaigen Problemen kontaktieren können, beziehungsweise auch eine Person vor Ort haben, mit der man darüber sprechen kann, wo soll die Reise hingehen, wo kann die Reise mit Walter hingehen, wo sind unsere Möglichkeiten und genau, einfach wenn es wo mal brennt, dann auch wo anrufen zu können und sagen, ich brauche jetzt bitte den Feuerwehrschlauch. Wir müssen uns das anschauen. Und das war eigentlich so der Grund von dem Ganzen.
Erzähl mal, was sind so Fälle, wo du sagst, da brennt's mal? Ist das dann so die Accountsperrung, vor der immer alle Angst haben? Oder gibt es auch andere Themen, mit denen ihr da schon mal zu kämpfen hattet?
Das auch. Da waren wir auch schon mal drinnen in dem ganzen Prozess. Deswegen, da hängt es oft an so kleinen Teilen, warum es nicht funktioniert, wo man im Nachhinein sagt, ah, gut zu wissen fürs nächste Mal. Ja, und natürlich sonst auch Sachen, wenn man andere Kunden oder andere Unternehmen hat, die eigene Asien vertreiben, den eigenen Artikel vertreiben, dass irgendwas überschrieben wird, dann geht der Artikel offline, weil das dann mit unseren Einstellungen nicht mehr hinhaut. Dann ist es natürlich immer super, wenn man einen vor Ort und sagt, Herr Simon, ja genau, da musst du einfach noch zusätzlich das Häkchen dort setzen, dann ist es wieder live. Ich sage, entgegenkommen von der Zeit, dass wir unsere Ressourcen besser nutzen können und jetzt soll ich mir nicht mit Suchen verbringen.
Ja, okay. Jetzt seid ihr vor ein paar Jahren auf diese Reise gegangen, eben neben einem B2B2C-Geschäftsmodell auch ein Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Nach so ein paar Jahren, wenn man jetzt zurückblicken würde, ihr oder vielleicht auch eure Chefs, Wie zufrieden seid ihr denn mit der bisherigen Entwicklung? Ist das alles, was ihr so geplant habt, ist das so aufgegangen? Ging es viel schneller, weil so ein paar Dinge wie zum Beispiel Corona das Thema nochmal vorangetrieben haben? War der Weg ein bisschen steiniger und ein bisschen steiler bergauf, als ihr vorher gedacht habt? Also wie wäre so ein Zwischenfazit?
Ich denke, die Unternehmensführung bzw. die Geschäftsführung bei uns ist sehr zufrieden aktuell mit der Entwicklung im E-Commerce-Bereich. Ich sage, da hat natürlich Corona ordentlich hinten angeschoben, dass man wirklich die grobe Struktur vor der Corona-Zeit aufgebaut hatte, war in der Hinsicht ein großes Glück. Die Entwicklung jetzt geht natürlich in ein Wachstum rein, dass man sagt, man möchte sich ausbauen und wirklich sagen, drauf forcieren, wie kann man Produkte weiterentwickeln, neue Kategorien aufbauen, beziehungsweise mit der Marke Walter in Kombination an den Endkunden bringen.
Das heißt, wie viel so von dem Gesamtumsatz findet mittlerweile online statt?
Das haben wir im unteren Prozentbereich. Also B2B sind wir natürlich von der Geschichte gewachsen. Das kann man in 5 Jahren E-Commerce nicht so schnell einholen.
Ja, okay. Okay, aber dann lass uns nochmal sprechen so über die weiteren Wachstumshebel im Online-Bereich. Wenn man jetzt nochmal 3 oder 5 Jahre weiter guckt, wie sieht euer E-Commerce-Geschäft dann aus? Also ist das dann einfach organisches Wachstum genau auf den Kanälen, wo ihr heute seid? Wollt ihr in mehr Länder gehen? Gibt es nochmal andere Plattformen, die für euch relevant sind? Vielleicht mal so einen kleinen Ausblick in die Zukunft.
Expandieren, ja. Wir probieren verschiedene Länder aktuell schon aus, wo wir, sage ich mal, am besten mit der Marke Walter auch andocken können bei der Nachfrage. Ich sage, aktuell zieht es uns ein bisschen nach Italien. Andere Länder sind wir natürlich auch nicht abgeneigt. Ich sage, da bietet natürlich Amazon auch viele Möglichkeiten, relativ schnell zu expandieren, eben auch, sagen wir, mit der ganzen Logistiklösung und dem FBA-Geschäft. Ist das natürlich ein Riesenschritt, was Amazon dem einzelnen Händler entgegenkommt und eine Möglichkeit bietet. Wir müssen, glaube ich, einfach gucken, wie wird es angenommen, wie müssen wir uns dann auch positionieren, weil ich glaube, das kann sich jeder denken. Ich gehe jetzt einfach nach Italien beispielsweise und das Zeug wird schon gekauft oder mein Produkt wird schon gekauft oder es verkauft sich eh von selbst. So leicht ist es leider nicht und man muss, glaube ich, auch immer die Ressourcen dahinter bedenken, natürlich dann auch andere Sprache und so weiter und so fort. Planung ja, konkret sind wir noch nicht irgendwo draußen.
Okay.
Man kann natürlich trotzdem einen gewissen Fokus auf das Branding legen, auf die Marke an sich, weil es gibt sehr viele Werkzeughersteller, sehr viele Werkzeugmarken und wir versuchen einfach unsere USPs, was zum Beispiel das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, herauszuarbeiten und unser Endziel ist, dass egal wo der Kunde sitzt, egal in welchem Land, dass der dann Walter kauft, weil er Walter kaufen möchte und nicht vielleicht nur, weil es jetzt ein günstiges Angebot war.
Okay, also das Thema Brandbuilding ist für euch auch ein relevantes, um euch da noch so ein bisschen stärker nicht nur über den Preis zu positionieren. Ist ja aber auch nicht so einfach, wenn man jetzt in der Branche unterwegs ist, wo es ja sehr starke Marken schon gibt.
Das stimmt. Aber wir schauen natürlich, dass wir auch auf anderen Kanälen, also wir sind in Social Media einfach sehr investiert und schauen, dass wir da auch mit Influencer arbeiten oder einfach da so ein bisschen zu einer Love-Brand werden und das nicht mehr nur so steif und aus der Geschichte heraus, sondern einfach so gewisse Sachen aufbrechen. Wir sind auch auf LinkedIn aktiv, einfach so, dass unsere Marke erlebbarer wird für den Kunden.
Das heißt ja aber auch, dass ihr dann jetzt neben viel im Bereich Content, was du schon erzählt hast, was ihr macht, dass ihr aber auch im Bereich Advertising nochmal so ein bisschen im Funnel weiter nach oben arbeiten müsst, um eben auch die Tools und die Advertising-Möglichkeiten zu nutzen, die dann eben nicht nur Lower Funnel Abverkauf sind, sondern die eben auch Demand erzeugen und die auch Brandbuilding machen.
Genau, ja. Also wie bereits erwähnt, also wir werden in Zukunft auf jeden Fall auch mehr auf diese Ads für Brand und so weiter uns reinfuchsen und dieses Thema einfach ausbauen. Bisher war es einfach ressourcenbedingt sehr, sehr schwach immer. Wir haben uns aber jetzt in diese Richtung auch im Team vergrößert und deswegen wird das Thema Amazon jetzt nicht mehr nur beim Simon und bei mir hängen, sondern wir haben jetzt eine neue Person und hoffen eben da, dass wir dieses Thema Brand auch weitertreiben im Funnel.
Ja, okay. Jetzt seid ihr ja beides, kann man glaube ich sagen, noch relativ jung und dürft da aber einen ja total wichtigen Verkaufskanal zu zweit verantworten, was ja total cool ist, was sicherlich auch daran liegt, dass ihr früh für euch entschieden habt, voll auf dieses Fiat E-Commerce zu setzen, mit eurer Ausbildung, mit der Erfahrung dann von einem Unternehmen aus der Otto-Gruppe. War das für euch dann auch ausschlaggebend, aus dem Otto-Konzern rauszugehen zu einem bis dahin nicht sehr digitalen Unternehmen, weil ihr das Gefühl habt, da muss ich gar nicht so sehr kämpfen um meinen Raum, sondern da kann ich mir selber eigenen Raum schaffen und so ein komplett neues Spielfeld irgendwie bespielen? Oder warum habt ihr euch dann ja auch zusammen, zu zweit, so als Team entschieden, zu Walter zu gehen?
Genau, also bei mir war es auf jeden Fall die Herausforderung beziehungsweise auch nochmal ein anderer Blickwinkel. Also ich sage, wenn man die Ausbildung im E-Commerce macht und bei einem Unternehmen macht, wenn man das nur nirgendwo anders auf dieser professionellen Ebene gesehen hat, dann sieht man den E-Commerce und das Marketing und alles, was mit dranhängt, immer von einer Richtung aus. Eben aus der Sicht vom Konzern und der jeweiligen Marke. Und für mich war dann einfach so der Punkt, wo ich für mich selber gesagt habe, ich möchte jetzt gucken, ob das, was ich jetzt da jetzt glaube und gelernt habe und verinnerlicht habe, ob das draußen und auch in anderen Cases funktioniert. Also sprich, ob diese Basis und die Sichtweise, wie der E-Commerce funktioniert und das Marketing auch bei anderen Firmen umsetzbar ist, beziehungsweise in anderen Konstellationen. Und dann ist das so immer mehr oder weniger durch Zufall gekommen, eben bei Walter, das eben auch in Salzburg sitzt, nicht weit weg von mir zu Hause. Und dann ist es eigentlich gekommen, dass ich vor circa 2 Jahren und die Ida jetzt knapp vor einem Jahr dann zu Walter gewechselt sind.
Okay. Erzählt doch mal so ein bisschen, ihr habt beide die Ausbildung gemacht zum E-Commerce-Kauffrau und E-Commerce-Kaufmann, heißt es wahrscheinlich bei euch, also ähnlich wie auch in Deutschland. Wenn jetzt heute wir vielleicht Hörer und Hörerinnen haben, die gerade so am Ende der Schulzeit sind und sich jetzt überlegen, what's next? Ja, wie kann ich auch so eine Karriere machen wie Ida und Simon? Was erwartet einen in dieser Ausbildung?
Also die Ausbildung, würde ich persönlich sagen, legt die Basis und legt den Grundstein, den man braucht, damit man den E-Commerce als Gesamtkonzept einfach versteht. Es ist jetzt nicht, wie man sich es vielleicht vorstellt, mit kommen die WhatsApp-Gruppe und wirst in 3 Monaten 300.000 Euro verdienen. Das ist es nicht. Es ist wirklich so, wo muss es anfangen? Wie funktionieren die Lieferketten? Wie funktionieren die Abläufe? Was steckt alles dahinter? Was muss ich beachten? Was ist SEO? Wieso ist es wichtig, wie mein Alttext benannt ist? Und wozu brauche ich das? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Online-Shop oder meine Anzeige auf Google angezeigt wird? Wie baut man einen Social-Media-Kanal auf? Das sind alles Themen, die junge Menschen vermehrt interessieren und wo viele wahrscheinlich ihre Leidenschaft irgendwo haben. Und die Ausbildung ist einfach sehr breit aufgebaut, sodass eigentlich jeder überall so die Nische findet, in der er sich wohlfühlt und in der er sich auch vielleicht nach der Ausbildung vertiefen will.
Ich hatte bei mir ich habe keine Ausbildung gemacht, sondern studiert und ein MBA. Und ich hatte danach so das Gefühl, also vor allen Dingen nach dem ersten Studium, weniger nach dem MBA, das Gefühl, jetzt habe ich ganz viel in der Theorie gelernt, aber wie es so richtig operativ im Unternehmen läuft, habe ich überhaupt keine Ahnung. Da bin ich total unerfahren. Wie würdet ihr beide das beurteilen, so nach dieser Ausbildung, die ja wahrscheinlich eine Mischung ist, also auf natürlich Arbeiten im Unternehmen, aber eben ja dann auch doch irgendeine Art von schulischer, akademischer Komponente, die dazu gehört. Wie sehr habt ihr euch danach ready gefühlt, auch wirklich sofort loszulegen und Verantwortung zu übernehmen?
Also bei uns in Österreich ist es so, dass man 10 Wochen ungefähr am Stück, also blockunterrichtsmäßig in der Schule ist, also in der Berufsschule, und den Rest vom Jahr ist man wirklich im Unternehmen und durchläuft die verschiedenen Abteilungen. Und deswegen ist man eigentlich schon mitten im Berufsumfeld und man kriegt so viel mit. Zuerst, also mir ist es zumindest gegangen, ich weiß nicht, wie das der Simon sieht, aber zuerst sitzt man in Meetings, wo Menschen über Themen reden und KPIs. Was ist überhaupt ein KPI? Was ist die Conversion Rate und warum sind für uns jetzt die Impressionen wichtig? Oder diese ganzen Fachbegriffe, die man einfach nicht versteht, wenn man aus der Schule kommt. Und mit der Zeit hat man immer mehr Ahnung und irgendwann redet man dann schon mit und irgendwann wird man selber um die Meinung gefragt. Und ich glaube, dass uns beide da die Ausbildung sehr geholfen hat, dass wir eigentlich sofort richtig losgestartet sind und das auch in zwei unterschiedliche Bereiche.
Und gibt es irgendwas, wo ihr im Nachhinein sagen würdet, das hat uns so richtig gefehlt oder das wäre eigentlich toll gewesen, wenn das noch ein Bestandteil des Ganzen wäre?
Ja, hauptsächlich so das Thema Marktplätze war jetzt bei uns nicht so vertreten. Und hätte man damals schon gewusst, dass man irgendwann einen Amazon-Kanal betreut, wäre das wahrscheinlich sehr hilfreich gewesen. Andererseits, die Welt verändert sich schnell und wir waren der erste Durchgang an E-Commerce-Ausbildungen. Deswegen ist da der Vorwurf, hält sich in Grenzen.
Aber wie stellt ihr denn beide jetzt sicher, wenn das in der Ausbildung gar nicht so stark ein Thema war, wie stellt ihr denn sicher, dass ihr auch das Fachwissen habt für jetzt Amazon oder andere Kanäle, die dann noch in Zukunft kommen, um das auch wirklich bestmöglich bespielen zu können? Also wie lernt ihr weiter? Was sind da so eure Methoden oder Quellen?
Ja, ich glaube, es ist wie bei allem im Leben so, wenn man etwas lernen will, dann kann man es lernen. Und man muss einfach ständig am Ball bleiben und sich halt einfach in Eigenregie in die Themen einlernen, weil es wird niemand herkommen mit der Amazon-Bibel und sagen, schau, so funktioniert's, sondern man muss sich einfach reinfuchsen, man muss halt einfach ausprobieren. Es ist einfach viel ausprobieren und wenn man das Glück hat, dass man den Rahmen hat, in dem man sich probieren darf, dann kann man dabei sehr viel lernen.
Simon, du nächst?
Genau, kann ich absolut zustimmen und ich glaube auch für die Leute, die es interessiert, also wenn man die Ausbildung im E-Commerce macht, dann hat man wirklich von A bis Z alle Möglichkeiten. Also um da kurz noch ergänzend zu sein, die Ida war eher im Marketing und im kreativen Bereich in der Ausbildung und bei mir war es eher, sag ich mal, kaufmännisch und die analytische Seite. Also das sind, sag ich mal, zwei unterschiedliche Wege. Und das kommt ja immer darauf an, wie man aus Persona aufgestellt ist, welche Seite einen mehr interessiert. Aber da kann man mit der E-Commerce-Lehre an und für sich überhaupt nichts falsch machen. Also wenn da draußen wer ist und sagt, ich möchte gerne Ausbildung machen und es wäre mega cool, wenn ich von die 8 Stunden in der Firma 7 mit Excel verbringe, dann ist es auch absolute Möglichkeit im E-Commerce. Genauso Leute, die eben mit Excel überhaupt nichts anfangen können, gibt es natürlich diverse okay. Möglichkeiten.
Also ein Plädoyer für die Ausbildung zur E-Commerce-Kauffrau und E-Commerce-Kaufmann. Ich finde, ihr habt sehr inspirierend auch gezeigt, wie es dann so aus der Ausbildung in ein eher vielleicht traditionelles Unternehmen, wie es dann gehen kann, wo man da was von Grund auf neu aufbauen kann. Ich glaube, dieser Switch hin zu einem Direct-to-Consumer-Modell, der wird ja nicht aufhören, der wird viele Unternehmen weiter betreuen. Von daher seid ihr da ja Role Models mit eurer Karriere. Und ja, danke, dass ihr da die Insights geteilt habt.
Sehr gerne.
Wir sind gespannt zu hören, wie es dann weitergeht. So ein bisschen hast du dich ja, Simon, geziert vor dem Ausblick auf die nächsten 3 bis 5 Jahre, was für Kanäle da relevant werden. Vielleicht geht's auch gar nicht, weil da gerade so viel passiert und so viel neue kommen. Aber wir freuen uns, wenn wir dann irgendwann mal ein Wiederhören mit euch veranstalten und mal zu gucken, wo die Karriere und sich das Geschäft dann weiterentwickelt haben.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
In dem Sinne, vielen Dank und Servus nach Salzburg.
Tschüss.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.